Domradio weltweit.
Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Mit der Situation der Jugendlichen in Mittel- und Osteuropa hat sich in diesem Jahr der 19. internationale Kongress von Renovabis befasst. 400 Teilnehmer aus 30 Ländern waren dazu eingeladen, um Perspektiven aus schier ausweglosen Situationen der Menschen auszuloten. Wir sprechen in den kommenden 2 Stunden über die Ergebnisse des Kongresses und stellen uns die Frage, ob Jugendliche tatsächlich jung, dynamisch und zugleich chancenlos sind. Am Mikrofon begrüßt Sie Bernd Knopp. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Welche Zukunft haben Jugendliche in Mittel- und Osteuropa oder anders gefragt, haben sie Zukunft in ihren Heimatländern oder müssen sie angesichts der sozialen und wirtschaftlichen Lage resignieren oder sogar flüchten? Mit solchen und ähnlichen Themen hat sich der 19. Internationale Kongress Renovabis beschäftigt. Kongressorganisator ist Dr. Christoph Dahm von Renovabis und den begrüße ich im Studio. Guten Tag, Herr Dahm. Ja,
ich grüße Sie auch und alle Hörer natürlich.
Als der Kongress organisiert wurde, hatten Sie bestimmt noch keine Vorahnung, dass viele Menschen als Flüchtlinge auch aus sicheren Herkunftsländern nach Europa flüchten würden, wie das derzeit der Fall ist? Oder hatte Renovabis vielleicht dafür eine Art Riecher?
Ja, wie man es nimmt. Also das Thema liegt ja nun lange schon in der Luft, die Situation der jungen Menschen in Mittel- und Osteuropa. Und bei den Flüchtlingen, wir wissen ja nun selber, sind junge Menschen, auch Kinder, ein sehr hoher Anteil. Und dann muss natürlich die Dinge ein bisschen unterscheiden. Aus den Ländern, mit denen wir zu tun haben, das ist ja ein gewisses Problem. Westbalkan und so, das sind Regionen mit gewisser sicherer Herkunft, wie man so schön sagt, und da mehr der Bereich Asylanten und ähnliches mehr. Das sind natürlich Dinge, die muss man sorgfältig unterscheiden von der Masse, die im Moment kommt, gerade aus Syrien und anderen Ländern, Irak und viele mehr, natürlich bis in Afghanistan und sonst wo, sind so traurig die Gesamtsituationen sind und vergleichbar sind. Das sind verschiedene Dinge, die man nicht ganz vermischen sollte.
Warum haben Sie sich denn dafür entschieden, einen Kongress über fehlende und vorhandene Perspektiven von Jugendlichen in Mittel- und Osteuropa zu gestalten?
Es ist schon, ich habe es ja eben angedeutet, so natürlich die Situation der jüngeren Generation in unseren, den Renovabis aufgetragenen Ländern, ist natürlich in den letzten 10, 15 Jahren schon, ich will nicht sagen prekär, es kommt, Sie haben es ja angedeutet, auf die Situation in unterschiedlichen Ländern und Regionen Mittel- und Osten, Südosteuropas an, aber etwas anders von der aktuellen Flüchtlingssituation, wie schon angedeutet, aber das Thema ist insofern ist ja wichtig, erinnern Sie sich an die große Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 bis 2010 und ihre gesamten Nachwirkungen. Man kann natürlich noch weiter zurückgehen und sagen, nach der Wende und dem gesamten Umbruch und politischen und wirtschaftlichen Aufbau, Neuaufbau Mittelosteuropas bis ungefähr 2000. Seither hat es Entwicklungen gegeben, die nicht immer ganz positiv gelaufen sind. Die Wirtschaftsentwicklung hat gerade viele Arbeitsplätze bekanntermaßen wegbrechen lassen und die junge Generation ist davon sehr betroffen. Es gab ja den Kapitalismus ohne Attribute, wie man so schön sagt, die Marktwirtschaft ohne Attribute in einigen Ländern. All das hat natürlich auch Folgen für die Arbeitsplatzentwicklung, natürlich für die Familien als solche. Und die jungen Menschen finden oft keine Arbeitsmöglichkeiten und keine Perspektive. Und da sind wir bei dem Begriff des Brain Drain der Abwanderung. Viele müssen dann tatsächlich anderswo gehen, in Regionen Europas, Deutschland, weiter nach Westen, Großbritannien ist ein ganz klassisches Auswanderungsland, um dort eine Zukunft zu finden. Wir haben dieses Thema deshalb auch gewählt, eben erstens aufgrund des Befundes und vor ungefähr 10 Jahren, also sind 11 genau, 2004, haben wir das Thema auch schon mal in einer anderen Form behandelt, zwischen Hoffnung und Resignation und haben aber natürlich festgestellt, vieles hat sich natürlich verbessert, aber Grundstrukturen sind zum Teil eben ähnlich wie damals. Was natürlich sehr interessant ist, mittlerweile kann man nicht mehr unterscheiden zwischen West und Ost. Ich meine, wir wissen ja alle um die Probleme von Griechenland, Spanien, Italien. Auch dort ist die jüngere Generation betroffen und wir haben also insofern ein Phänomen und eine Situation, wo man sagen kann, es geht auch da um gesamteuropäische Solidarität und solche Dinge sind zum Teil hier auch angesprochen worden beim Kongress.
Welche Erfahrungen machen Sie denn als katholisches Hilfswerk generell mit Jugendlichen in Osteuropa und oder Mitteleuropa?
Ja, es ist halt so, man kann schon sagen, ich sage ja natürlich, gibt es gewisse Dinge, die in allen Ländern mittlerweile sehr ähnlich sind, eben dass das Problem der Jugendarbeitslosigkeit von Land zu Land wirklich zwar unterschiedlich, aber doch sehr groß ist, also zum Beispiel in Bosnien bis zu 60%, in anderen Ländern 30 bis 40% Jugendarbeitslosigkeit. dass aber die Kirchen insgesamt, für uns natürlich vor allem die katholische Kirche, aber auch die orthodoxe Kirche und die griechisch-katholische Kirche, schon sich bemühen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Zukunftsperspektiven zu erweisen. Das ist also unterschiedlich, zum Teil einfach mentaler Aufbau in den kleinen Gemeinden, wo man versucht, die jungen Menschen zu unterstützen, teilweise auch Ausbildungshilfen zu leisten. Ich nenne ein ganz wichtiges Stichwort für uns, ist in Bosnien-Herzegowina der Bereich der Europaschulen, die einerseits für eine Ausbildung natürlich sorgen, auf der anderen Seite auch dazu beitragen, dass in einem so wirklich sehr problematischen Land Menschen muslimischer, katholischer und orthodoxer Konfession zusammenkommen, junge Menschen, um da einfach mal versuchen, Vorurteile und anderes abzubauen und gemeinsam an dem Aufbau dieses sehr schwierigen Staates mitzuwirken. Mhm. Anderes Land und ein anderes sehr interessantes Beispiel, was wahrscheinlich wenige Leute wissen, ist Litauen, gehört natürlich zu den Ländern im baltischen Raum, wo man denkt, naja, das ist sicher nicht so schlimm wie der Rumänien, Bulgarien oder so, aber auch da ist es so, nach der Wende ist die Wirtschaft zum Teil da auch zusammengebrochen und was sich da entwickelt hat, hat gerade eben auch eher zum Abbau von vielen Arbeitsplätzen geführt. Die Bevölkerung Litauens hat in den letzten 25 Jahren, ist in den letzten 25 Jahren um über 20% zurückgegangen. Vor allem junge Menschen sind abgewandert. Auf der einen Seite finanziert zwar der litauische Staat sehr gut in Ausbildung, also schon in Menschen, die Ausbildung, auch höhere Schulbildung und Universität ist zum größten Teil kostenlos, aber es gibt keine Arbeitsplätze, was eben zur Folge hat, dass gerade junge Litauer in Massen auswandern. Und da sind wir auch bei einem Punkt, ich hatte ja eben schon den Brain Drain erwähnt, Sie wandern aus und viele von denen sagen auch, wir würden gerne zurückkommen, aber unseren Staat, unsere Heimat unterstützen. Aber wenn wir keine Möglichkeit haben, eine Existenz, auch eine Familie aufzubauen, dann müssen wir halt in Deutschland, in Großbritannien, Schweden bleiben. Und da geht natürlich den Staaten wirklich sehr, sehr viel verloren auf die Art und Weise. Und diese Probleme haben wir hier auch angesprochen, in verschiedenen Arbeitsgruppen und in verschiedenen kleinen Teams.
Dann frage ich Sie abschließend, welche Überzeugungsarbeit müsste denn die Kirche vor Ort dann leisten, damit diese frustrierten Menschen, diese frustrierten jungen Menschen in der Heimat bleiben?
Die Überzeugungsarbeit ist sicher oder sagen wir ein wichtiger Punkt ist sicher, denn auch angesichts der Probleme, die mittlerweile auch Deutschland hat, auch Frankreich hat und Großbritannien hat, kann man auch sicher zumindest versuchen und die katholische Kirche und die anderen Kirchen natürlich auch, im Lande selber aufzubauen, in der Politik mitzuwirken. Es gibt, um gleich noch ein anderes Beispiel zu zitieren und eine andere Sache nochmal anzuschneiden, das Problem der Korruption. Dagegen, es wird immer beklagt in den Ländern, dass es einfach nur mal da ist. Interessanterweise kann man sagen, dass in Rumänien mit der Wahl des neuen Staatspräsidenten, das ist hier der deutschstämmige Klaus Iohannis, der ja nun tatsächlich eine Art Kampagne gestartet hat und sehr erfolgreich ist, viele junge Menschen gesagt haben, das ist ein Vorbild für uns, die Kirchen unterstützen ihn auch. Und wenn der es schafft, hier im Staat was zu tun, dann können wir hier bei uns auch in kleinen Bereichen, in den Gemeinden, in den Strukturen tatsächlich mal versuchen, hier etwas mehr richtige Demokratie reinzubringen von unten in der Kommunalverwaltung. Wir arbeiten noch mit und wir wenden uns nicht einfach, wie es halt breit ist, enttäuscht ab und ziehen uns zurück. Und da können die Kirchen auch mit guten Vorbildern, das kommt immer auf den einzelnen Pfarrer, auf den einzelnen Träger in den Gemeinden an, sehr viel Gutes bewirken. Und da gibt es auch gute Beispiele.
Und da sind wir gespannt, was die Kirche alles in diesen besagten ehemaligen Ostblockstaaten bewirken kann in Mittel- und Osteuropa, um Jugendlichen dort eine Perspektive zu schaffen. Das alles erfahren Sie in dieser Sendung bei Domradio weltweit mit Renovabis über den 19. Internationalen Kongress Renovabis. Den Organisator des Kongresses hatte ich an der Strippe, nämlich Dr. Christoph Dahm von Renovabis. Ich danke Ihnen herzlich. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Ja, sie hat immer mit jungen Menschen zu tun, sie kennt deren Sorgen und Nöte und ist demzufolge auch genau die richtige Ansprechpartnerin, wenn es um Probleme Jugendlicher auch in Mittel- und Osteuropa geht. Gemeint ist Lisi Meyer. Sie ist die Bundesvorsitzende des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, kurz BDKJ, und sie hat den 19. Internationalen Kongress Renovabis zum Thema Jugend, genau ihre Zielgruppe halt eben, besucht. Ich begrüße Sie, Frau Meyer.
Guten Tag.
Wie hat Ihnen der Kongress gefallen?
Ja, an sich hat mir der Kongress sehr gut gefallen, gab total interessante Eindrücke, für mich auch nochmal neue Eindrücke. Ich fand ganz spannend, dass ich auf dem Podium auch mit einer jungen Kollegin aus Rumänien sein durfte und wir haben schon Karten ausgetauscht und werden uns wahrscheinlich im November demnächst dann in Rumänien wiedersehen. Also, dass darüber auch Kontakte für zukünftige Jugendbegegnungen entstanden sind, das war für mich total wertvoll.
Der BDKJ hat ja beim Kongress auch Stellung zu den Problemen der Jugendlichen in Osteuropa bezogen. Welche Position konkret vertritt er?
Wir sehen seit vielen Jahren aufgrund der Begegnungen mit unseren Partnerinnen und Partnern in Mittel- und Osteuropa, dass die Jugendarbeitslosigkeitszahlen enorm hoch sind. Bis zu 50% Jugendarmut kein Einzelfall ist und die Perspektivlosigkeit gerade bei jungen Menschen so groß ist, dass sie auch ihr Land verlassen, obwohl sie es sehr lieben und nach Deutschland oder nach Westeuropa kommen, um dort vielleicht auch eine Chance oder eine Perspektive auf eine glücklichere Zukunft zu haben. Für uns ist das immer wieder eine Herausforderung, weil wir mit jungen Menschen dann die Begegnungsarbeit gestalten, deren Perspektive auf Europa eine sehr positive grundsätzlich ist, aber die sich vielleicht mehr erwartet haben von dieser europäischen Integration, wie das, was sozusagen momentan auch ja, in ihrem Alltag, in ihrem Lebensumfeld für sie zu holen ist, auch ein Stück weit. Wir haben uns deshalb auch im letzten Jahr, also vor der Europawahl, nochmal sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was aus unserer Perspektive politisch auch zu tun wäre für eine bessere, aus unserer Perspektive bessere, vor allem eine solidarischere und sozialere Europäische Union und darüber hinaus auch einen stärkeren Zusammenhalt in Europa. Und haben zwei Themenfelder aufgegriffen, die wir dann auch nochmal sehr deutlich benannt haben für ein solidarischeres Europa, dass wir zum einen nochmal herausgestellt haben, dass die Sozialversicherungsleistungen beispielsweise ein Themenfeld ist, wo wir glauben, dass es dringend notwendig ist, dass die Standards stärker angeglichen werden innerhalb der Europäischen Union, dass also beispielsweise Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Rente etc. ein stärker gleicheres oder ähnlicheres Niveau erreichen muss und überhaupt diese Rechte auch ein Stück weit für alle Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union und in unserer Hoffnung auch darüber hinaus für diese auch möglich sind. Und des Weiteren haben wir auch an unsere eigene Bundesregierung den Wunsch, der uns jetzt immer stärker umtreibt, gerade wenn wir sehen, wie viele junge Menschen auch flüchten aus den Ländern des Westbalkans etc., dass man dort auch eine kohärentere Politik macht bezüglich, ja, auf der einen Seite machen wir Entwicklungspolitik und gestalten dabei vielleicht eine Politik, die genau diese Menschen auch im Blick hat und auf der anderen Seite gestalten wir eine Wirtschaftspolitik und Finanzpolitik auch von Deutschland aus, die genau das Gegenteil bewirkt in diesen Ländern und da muss man abgestimmter auch in den Ressorts agieren.
Sie setzen ja auch als BDKJ der Armutsmigration, auch der Fremdenfeindlichkeit, so eine Art Wir-Gefühl entgegen, von dem haben Sie auch gesprochen. Wie kann die Kirche dies hier aber auch in den armen Ostländern erreichen, dieses Wir-Gefühl?
Ich glaube, dass wir als Weltkirche einen besonderen Auftrag nochmal einnehmen müssen. Und zwar, Sie haben gerade so schön gesagt, dieses Wir-Gefühl, das fühlen wir auch so. Wir glauben, dass es auf der einen Seite total wichtig ist, jungen Menschen zu ermöglichen, dass sie bereits frühzeitig Jugendbegegnungen erleben und Jugendarbeitsmaßnahmen erleben, wo man die Chance hat, auch integrativ zu arbeiten und wo man die Chance hat, auch mit anderen Lebenswelten und eben auch mit Menschen aus anderen Regionen Europas oder der Welt in Kontakt zu treten, um ein Stück weit ja, Völkerverständigung schon in frühen Jahren einzuleben, ja. Im letzteren Falle und dadurch natürlich auch ja, Fremdenfeindlichkeit, die oft auch aus Ängsten entsteht, auch gleich im Vorfeld entgegenzutreten.
Es ist natürlich so, dass Jugendbegegnungen jedoch die wirtschaftlichen Probleme vor Ort nicht lösen. Was muss denn da getan werden?
Gerade die wirtschaftlichen Probleme, und da haben wir ja vorher schon benannt gehabt, da glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man sich viel deutlicher nochmal bewusst macht, welche Verantwortung gerade auch die reicheren Industriestaaten in Europa haben, wie die auch ihre Wirtschafts- und Finanzpolitik gestalten müssen, um sozusagen andere nicht abzuhängen. Und ich glaube, dass das ein Themenfeld ist, das die Europäische Union noch viel, viel stärker gemeinsam und zusammen in die Hand nehmen muss. Es kann eben nicht sein, dass auf der einen Seite entwicklungspolitisch viele, viele Gelder zur Verfügung gestellt werden, um in bestimmten Regionen Initiativen hochzuziehen und auf der anderen Seite unsere Wirtschaftspolitik, und da meine ich auch insbesondere die deutsche, sich nicht abstimmt mit den entwicklungspolitischen Vorhaben, die wir auch in der Region von Mittel- und Osteuropa haben.
Was glauben Sie, wie kann man diese sozialpolitische Dimension in Europa verwirklichen?
Ja, ich würde gerne eine sozialere Dimension der Europäischen Union haben. Wir haben gerade in der ganzen Griechenland-Frage gab es ganz ganz oft die Fragestellung, muss Griechenland aus der Europäischen Union ausscheiden, weil sie sich finanziell nicht mehr leisten kann. Ich glaube, dass wir viel stärker nochmal eine soziale Union denken müssen. Wir gehören nicht zusammen, weil wir wirtschaftlich und finanziell zusammenarbeiten, sondern viel, viel wichtiger ist aus meiner Perspektive und aus der Perspektive von jungen Menschen in Europa, dass wir uns als Europäerinnen und Europäer begreifen und deshalb gemeinsam an dieser Union arbeiten möchten. Und da glaube ich, um dieses Wir-Gefühl, von dem wir schon vorher gesprochen haben, nochmal zu verdeutlichen, braucht es eine sozialere Union. Ich habe vorher die Sozialstandards angesprochen, die in den Ländern auch gemeinsam deshalb angepackt werden müssen. Und wieso nicht auf europäischer Ebene diese Themenfelder auch stärker anpacken, anstelle das alles nationalstaatlich lösen zu wollen.
Wie hilft Ihnen denn bei dieser gesamteuropäischen Kommunikation Renovabis zum Beispiel?
Renovabis oder mit Renovabis und der Arbeitsstelle für Jugendseelsorge hat der BDKJ ein Programm Go East, wo wir gemeinsam Jugendbegegnungsmaßnahmen fördern in die mittel- und osteuropäischen Staaten und zurück. Und wir sind da sehr glücklich, dass wir gemeinsam Partner sind in dieser Fragestellung, weil wir dadurch die Chance haben, insbesondere kirchliche und katholische Akteure auch in Kontakt zueinander zu bringen, aber das auch einen ökumenischen Ansatz hat, also wo wir stark nochmal miteinander Jugendbegegnungen leben auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ja, es hat immer einen Glaubensaspekt mit dabei, das ist uns wichtig bei diesem Programm und wir sehen Renovabis da als starken Partner, der uns die Möglichkeit gibt, diese Jugendbegegnungsmaßnahmen auch durchzuführen.
Sagt Lissi Meyer, die Bundesvorsitzende des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, BDKJ. Sie hat den Renovabis-Kongress zum Thema Jugendliche in Osteuropa besucht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch, Frau Meyer. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Über die Zukunft Jugendlicher in Mittel- und Osteuropa haben über 400 Teilnehmer aus 30 Ländern beim 19. Internationalen Kongress bei Renovabis in Freising 3 Tage lang gesprochen. Die Ergebnisse erfahren Sie bei uns in dieser Sendung und gleich gibt's die Nachrichten aus Mittel- und Osteuropa. Am Mikrofon ist Bernd Knopp. Hier ist Domradio weltweit mit weltkirchlichen Nachrichten aus dem Osten Europas und vom Hilfswerk Renovabis, zusammengestellt von Renovabis-Redakteur Thomas Schumann. Vor der Weltbischofssynode, Koch will Thema Flüchtlingsfamilien aufgreifen.
In der Flüchtlingskrise sorgen sich Vertreter der Kirchen um Arbeitsmöglichkeiten und Familienleben von Flüchtlingen. Der neue Berliner Erzbischof Heiner Koch hat angeregt, die Weltbischofssynode solle Flüchtlingsfamilien in den Blick nehmen. Der Trägerkreisvorsitzende der Solidaritätsaktion Renovabis sagte, ich erlebe unter ihnen viele Familien, die zerrissen sind oder sich fern der Heimat wiederfinden müssen. Das sagte der Familienbischof der Deutschen Bischofskonferenz dieser Tage in Berlin.
Mehr Raum für Jugendliche. 19. Internationaler Kongress Renovabis beendet.
Mit der Absicht, mehr Raum zu schaffen für Jugendliche in den Kirchen, aber auch in den Gesellschaften Mittelost- und Südosteuropas, ist der 19. Internationale Kongress Renovabis zu Ende gegangen. Dazu kam auch der Gastgeber des Weltjugendtages 2016 in Polen, der Krakauer Erzbischof Stanislaw Kardinal Dziwisz, nach Freising. Partizipation und Teilhabe wurden von vielen Referentinnen und Referenten und Teilnehmenden als unabdingbare Voraussetzung betont, damit junge Menschen Kirche und Gesellschaft mitgestalten können. Mit Blick auf die Jugend in seinem Land sprach Kardinal Dziwisz von einer sich verändernden Religiosität. Zwar bezeichneten sich immer noch mehr als 71% der jungen Leute in Polen als gläubig. Es gäbe aber eine Tendenz, dass Religiosität da aufhöre, für die Jugend ein offensichtlicher und selbstverständlicher Wert zu sein. Glaube werde nicht mehr wie ein nationaler und kultureller Wert vererbt. Die heutige Jugend in Polen wolle sich wirklich frei fühlen und die Möglichkeit der Wahl haben. Und wenn die Jugend bestimmte Ausdrucks- und Lebensformen der Kirche ablehne, lehne sie damit noch keineswegs das Evangelium ab. Es sei dann Aufgabe der Kirche, andere Ausdrucksweisen zu suchen, in denen sich die jungen Leute zu Hause fühlten.
Kein Schweigen zum Grenzzaun. Kirche kritisiert Ungarn.
Der ungarische Bischof Miklós Beer hat das Ausbleiben kirchlicher Reaktionen zu dem ungarischen Stacheldrahtzaun an der Grenze zu Serbien kritisiert. Auch zur ungarischen Flüchtlingspolitik fehle es bisher weitgehend an Stellungnahmen, bemängelte der Bischof in Vácz. Leider schweigt die Kirche. Das tut mir weh und ich schäme mich dafür. Wir reagieren viel zu langsam. Sehr schnell habe hingegen Papst Franziskus reagiert, etwa mit seinem Appell, die Mauer nicht wieder aufzubauen und Flüchtlinge als Geschwister anzuerkennen. Er selbst unterstützt den Papstaufruf so Bär, obwohl er durchaus auch Argumente für die Errichtung des Zauns anerkenne. Ich sehe schon ein, dass wir diesen Flüchtlingsstrom irgendwie bremsen müssen, damit wir mit der Situation umgehen können.
Stabswechsel bei den ungarischen Oberhirten. Veres leitet die Bischofskonferenz.
András Veres, 55 Jahre, Bischof von Csombatlay, wird neuer Vorsitzender der ungarischen Bischofskonferenz. Er folgt auf Kardinal Péter Erdő, dem Erzbischof von Esztergom Budapest und Primas von Ungarn nach, dessen fünfjährige Amtszeit abläuft. Veres stammt aus Eger in Nordungarn. Nach dem Theologiestudium in Ungarn und in Rom wurde er 1986 zum Priester geweiht. In den 90er Jahren unterrichtete er als Moraltheologe an der Theologischen Hochschule in Ungarn. Von 1996 bis 1998 war er Rektor des Päpstlichen Ungarischen Instituts in Rom.
Hohe Auszeichnung, Medaille für Schwarzenberg.
Karel Schwarzenberg, früherer tschechischer Außenminister und Vizepremier, hat die Versöhnungsmedaille der Ackermann-Gemeinde erhalten. Deren höchste Auszeichnung wurde ihm in Budweis überreicht, wie die katholische Ackermann-Gemeinde jetzt mitgeteilt hat. Gewürdigt wurde Schwarzenbergs Einsatz als praktizierender Katholik und überzeugter Europäer für Menschenrechte, Freiheit und Versöhnung. Die undotierte Medaille erinnert an den ersten Vorsitzenden der Gemeinschaft, Hans Schütz. Dieser stellte als Sozialpolitiker wichtige Weichen für die Integration der Vertriebenen sowie für den Dialog. In seiner Laudatio nannte der Ackermann-Bundesvorsitzende Martin Kastler Schwarzenberg ein Vorbild als Europäer. Er mahne, nationale Engstirnigkeit durch europäische Weite zu ersetzen.
Das waren weltkirchliche Nachrichten aus dem Osten Europas und vom Hilfswerk Renovabis, zusammengestellt von Renovabis-Redakteur Thomas Schumann. Domradio weltweit zusammen mit Renovabis über den 19. Internationalen Kongress Renovabis, der über Zukunftschancen von Jugendlichen ging, und zwar von Zukunftschancen in Mittel- und Osteuropa, wo viele Jugendliche keine Zukunft haben. Aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit in den ehemaligen Ostblockländern können viele Jugendliche von einem Leben in wirtschaftlichem Wohlstand oft leider nur träumen. Davon weiß auch Dr. Zornica Kudlina Dimitrova zu berichten. Sie stammt aus Bulgarien. Sie ist Volkswirtin bei der Europäischen Kommission. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Frau Doktor,
freut mich, bei Ihnen zu sein.
Freude ganz meinerseits, Frau Dr. Kudlina Dimitrova. Sie stammen aus Bulgarien. Wie ist denn die soziale und die wirtschaftliche Situation der Jugendlichen in Ihrem Heimatland?
Ja, leider ist die wirtschaftliche Situation, aber auch die Lage im Großen und Ganzen nicht sehr erfreulich der Jugendlichen in Bulgarien, weil unter den Jugendlichen eine sehr große Arbeitslosigkeit herrscht. Also nach den neuesten Zahlen beträgt diese weit mehr über 50%. Also das zeigt nun mal, dass es diesen jungen Menschen gar nicht gut gehen kann.
Ihnen geht es Gott sei Dank viel, viel besser. Sie sind nämlich eine erfolgreiche Europäerin und Sie haben unter anderem in Aachen studiert. Und als Ökonomin arbeiten Sie nicht nur für Ihre Heimat, Sie arbeiten auch egal, irgendwo auf der Welt. Sie können überall arbeiten. Was ist denn Ihr Erfolgsrezept? Ja. Was würden Sie sagen?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich unheimlich viel von meiner Zeit in Deutschland gelernt hatte. Ich habe auch von dem hohen Arbeitsmoral der Deutschen sehr, sehr viel gelernt. Meine erworbenen Kenntnisse in Deutschland haben mir auch wirklich viel geholfen, dann mich am Arbeitsmarkt zu etablieren. Und zuerst denke ich mir, mein Zweitstudium in europäische Wirtschaften im Rahmen eines Europastudienganges, das ich in Aachen abgeschlossen hatte, hat mir natürlich dann auch die Tür zu einer Promotion eröffnet. Ich habe dann anschließend am Europäischen Institut für internationale Wirtschaftsbeziehungen promoviert. Also quasi meine beruflichen und akademischen Qualifikationen mit meinen Fremdsprachen und die ganze Erfahrung, die ich in Deutschland gesammelt hatte, war unabdingbar für meinen weiteren Werdegang in Brüssel und auch bei der Europäischen Kommission. Und alles, was ich eigentlich in Deutschland gelernt habe, ist und wurde hier sehr, sehr hoch geschätzt.
Sie sind Europa, das haben Sie, glaube ich, auch beschrieben, bei Renovabis sehr dankbar, denn Die Europäische Union hat Ihnen ja, wie wir eben hören konnten, einen sehr erfolgreichen Werdegang beschert. Was fühlten Sie, als Sie beim Kongress mit der Jugendarmut konfrontiert wurden?
Ja, also ich meine, ich bin nicht nur beim Kongress mit der Jugendarmut konfrontiert. Also ich bin mindestens zweimal pro Jahr in Bulgarien, in meinem Land. Ich liebe sehr mein Land und deswegen natürlich interessiere ich mich für die Situation besonders der jungen Menschen in Bulgarien, weil ich doch denke, dass die jungen Menschen unsere Zukunft sind. Und deswegen bin ich auch persönlich sozusagen davon betroffen. Und ich bin sehr dankbar Renovabis, weil das ist so eine Solidaritätsaktion mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa, die, glaube ich, sehr erfolgreich ist und die auch Hoffnung in oft eine hoffnungslosen Situation bringt.
Als Ökonomin kennen Sie auch gesamtwirtschaftliche Prozesse sehr gut. Was läuft denn falsch in Bulgarien? Wie würden Sie das beschreiben?
Ja, also ich meine, in Bezug jetzt auf die Jugendlichen, was mich sehr nachdenklich macht und was ich denke, ein Teil des Problems ist, dass diese jungen Menschen, auch wenn einige davon erfolgreich ein Studium abgeschlossen haben, gar nicht über die Qualifikationen verfügen, die dann von Unternehmen auch verlangt werden. Also es gibt so ein Mismatch, also es gibt keinen Anpassungsprozess daran, was die Jugendlichen gelernt hatten und was dann auch am Arbeitsmarkt gesucht wird. Und das ist ein großes Problem. Und ich glaube, dass unsere Bildungspolitik viel, viel mehr die Ausbildung, auch die Hochschulausbildung der jungen Menschen am Arbeitsmarkt ausrichten sollte. Das ist etwas, was, glaube ich, noch geschehen wird und noch geschehen muss. Das ist die eine Sache. Und dann eine andere Sache, also alle Förderprogramme oder ein Großteil der Förderprogramme in Bulgarien gehören zu den sogenannten Aktivförderungsmöglichkeiten. Das bedeutet, dass diese Zuschüsse den Unternehmen zugehen und diese Unternehmen dann auch Jugendlichen einstellen im Rahmen eines Praktika oder Ähnliches. Aber nachdem dieses vorbei ist, sind diese jungen Menschen wieder an dem Programm gebunden. Also die suchen sich dann irgendein anderes Unternehmen, wo sie dann weiterarbeiten können. Sie erlernen nicht die notwendigen Qualifikationen und Fähigkeiten, um selbstständig sich um einen Arbeitsplatz zu bewerben. Also quasi, was wir viel mehr brauchen, ist die sogenannte passive Förderungsmöglichkeiten, dass diese Menschen an bestimmten Weiterbildungskursen teilnehmen, dass sie eine Fremdsprache erlernen, sodass sie selbstständig quasi an unserem Arbeitsmarkt dann überleben können und arbeitsfähig werden.
Wie kann die Kirche vor Ort helfen? Was denken Sie?
Ich kann leider sehr viel nicht davon berichten, da ich jetzt keinen sehr, sehr näheren Zugang dazu habe. Aber soweit ich weiß, gibt es einige freiwilligen Mitarbeiter, die dann versuchen, die Jugendlichen zu helfen. Das Problem ist, dass in Bulgarien die Jugend ziemlich weit von der Kirche entkoppelt ist. Also das ist jetzt gar nicht so anders wie zum Beispiel in Deutschland. Und die Jugendlichen keine Hilfe auch von der Kirche und bei der Kirche suchen. In erster Stelle. Dann natürlich kann die Kirche auch nicht viel helfen, wenn diese jungen Menschen gar nicht zu der Kirche gehen.
Also in diesem Fall ist dann auch zum Beispiel Renovabis gefordert, zu helfen.
Genau, und ich denke schon, dass Renovabis auch in Bulgarien, nicht nur in Mittel- und Osteuropa, also wirklich sehr wertvolle und hochgeschätzte Hilfe geleistet hat. Und auch das ist eine der Ursachen, wieso ich so gerne beim Kongress mithelfe, weil ich glaube, das ist etwas wirklich Wunderbares und wir brauchen noch mehr von diesen Solidaritätsaktionen.
Sagt Dr. Sonitska Kudlina Dimitrova, sie ist Volkswirtin bei der Europäischen Kommission und sie hat den 19. Internationalen Kongress Renovabis in Freising besucht. Ich danke Ihnen herzlich. Zweite Stunde Domradio weltweit mit Renovabis. Der 19. Internationale Kongress des katholischen Osteuropa-Hilfswerks ist zu Ende. Inhaltlich hat sich das dreitägige Zusammentreffen mit den Problemen und Sorgen der Jugendlichen in Mittel- und Osteuropa beschäftigt. Welche Perspektiven kann Ihnen bei sozialen und wirtschaftlichen Sorgen unter anderem die Kirche bieten? Darüber sprechen wir unter anderem in dieser Stunde mit Erzbischof Dr. Heiner Koch, dem Trägerkreisvorsitzenden von Renovabis. Am Mikrofon ist Bernd Knopp. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis, eine Sendung rund um den 19. Internationalen Kongress Renovabis, der sich mit der Jugend in Ost- und Mitteleuropa auseinandersetzt. Welche Zukunftsperspektiven haben Sie und welche Bedeutung hat der Glaube auch in den osteuropäischen Ländern? Wir sprechen mit interessanten Gästen, die den Kongress bei Renovabis besucht haben, so zum Beispiel mit Pater Dr. Tibor Reimer von der slowakischen Provinz der Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos, und ihn begrüße ich jetzt im Studio. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Bevor wir über den Glauben unter Jugendlichen in ihrem Heimatland sprechen, lieber Pater, wie steht es eigentlich um die wirtschaftliche und die soziale Zufriedenheit der Jugendlichen bei Ihnen in der Heimat, in der Slowakei?
Na, das ist eine ziemlich interessante, auch schwierige Frage, würde ich sagen. Also die Slowakei ist schon ein Land, das sozial oder wirtschaftlich eigentlich ziemlich gut steht. Mhm. Wir haben also eine ziemlich geringe Arbeitslosenquote. Die soziale Sicherheit ist zwar nicht so wie hier in Deutschland, aber ich glaube, also die Jugend in der Slowakei fühlt sich doch ziemlich gut. Es gibt natürlich immer auch Jugendliche, die ins Ausland wollen, weil sie wissen, dass man da wahrscheinlich auch ein bisschen was, vielleicht mehr bessere Arbeit hat oder auch ein bisschen mehr wahrscheinlich verdient. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass die Situation also in der Slowakei ist doch ziemlich gut. Und, im Vergleich zu anderen Ländern sicher viel besser.
Das heißt, es gäbe keinen vernünftigen Grund, um auszuwandern beispielsweise?
Ja, die Jugend ist immer mobil. Also heutzutage geht es vielleicht bei der Jugend in der Slowakei nicht um Auswanderung, sondern sie haben halt diese Möglichkeit zu reisen. Für die Jugend in der Slowakei ist es schon ein bisschen anders, weil sie kennen die Sprachen, also können sie auch an verschiedenen Universitäten studieren und wollen natürlich auch die Welt erkunden und reisen. Also es ist nicht vielleicht das Problem der Immigration, aber vielleicht mehr des Reisens und des Erkennens und des Sehens.
Und warum haben Sie die Religiosität der Jugendlichen untersucht?
Ja, ich als Salesianer arbeite seit 25 Jahren jetzt schon mit Jugendlichen und natürlich für uns ist es ein sehr wichtiger Punkt, auch die Religiosität der Jugendlichen in der Slowakei. Die Religiosität ist immer eine spezielle Frage mit verschiedenen Antworten auch, aber für uns ist es wichtig, also wer ist die Jugend, mit der wir arbeiten und wie sieht es auch aus mit dieser Jugend, auch auf dieser religiösen Basis?
Wie viele praktizierende Christen gibt es denn in der Slowakei unter den Jugendlichen?
Ja, aus verschiedenen Umfragen kommt hervor, dass bis zu über 70% der Jugend in der Slowakei glaubt eigentlich an Gott oder an eine spirituelle Entität, würde man sagen. Also, dass sie aber schon religiös sind. Das heißt also, dass nur wenige Prozente sind wirklich atheistisch.
Das ist aber kein praktizierender christlicher Gedanke. Das heißt, es sind Menschen, die schon an irgendetwas glauben oder beispielsweise an Gott, aber die gehen jetzt nicht unbedingt in die Kirche.
Also die Jugend dann, die in die Kirche gehen, das sind so vielleicht so 30%. Also, aber es ist immer noch ziemlich hoch.
Immer noch ziemlich hoch. Sie haben das ja auch besprochen in Ihrem Vortrag über Religiosität der Jugend in der Slowakei. Und dabei haben Sie auch vier sogenannte postmoderne Typen vorgestellt, nämlich den Spaziergänger, den Touristen, den Vagabunden und den Spieler. Ja, was haben diese vier Typen mit den Jugendlichen Ihres Landes zu tun?
Wenn man die Jugend von heute anschaut, also auch die Jugend in der Slowakei, dann sieht man doch, dass sie ziemlich religiös ist. Also diese Religiosität ist nicht so eine stabile Religiosität, wie wir das kennen von Leuten im Alter. Ja, okay, ich bin auch noch nicht so alt, aber unsere Generation, glaube ich, hat eine andere Religiosität als die Jugend von heute. Und deshalb habe ich so eine kleine Interpretation gemacht, ausgehend von Werken von Sigmund Baumann. Das ist ein polnisch-britischer Soziologe und der analysiert die Postmodernität gerade durch diese verschiedenen Lebenstypen. Postmoderne Lebenstypen. Und er sagt, und das ist wirklich sehr interessant, früher war der wichtigste oder der normale Typ jedes Gläubigen der Pilger. Der Pilger ist ein Typ, der weiß, wo er hingeht, er kennt sein Ziel und setzt alles darauf, dieses Ziel zu erreichen. Aber heutzutage ist es so, dass wir nicht mehr wissen, wo wir hingehen, und deshalb ist diese Persönlichkeit, also diese Typologie des Pilgers, ist heute verloren gegangen. Und Baumann sagt, also heutzutage haben wir diese verschiedenen Lebenstypen, wie den Spieler, den Vagabunden, den Touristen und den Spaziergänger. Ich glaube, die meisten Jugendlichen von heute sind mehr Spaziergänger als Touristen, obwohl sie viel in der Welt herumreisen. Aber der Spaziergänger ist einer, der alles betrachtet, aber irgendwie von außen. Und besonders wenn man sieht, also dass heute, dass man eigentlich in der Wohnung sitzen kann, vor dem Computer, und man sieht alles, ohne gesehen zu werden. Und das ist so eine Spezialität dieses Spaziergängers. Und Baumann sagt noch, also es gibt kein Entweder-Oder, aber vielmals sind diese Gestalten, also die Jugend von heute lebt eigentlich alle von diesen Gestalten. Mhm. Mal sind sie Touristen, mal sind sie Spaziergänger, mal sind sie Spieler und mal sind sie nur Vagabunden. Und das ist das Spezielle daran. Also heutzutage gibt es eigentlich nicht nur also diese stabile religiöse Identität, wie damals, wie in der Vergangenheit. Heutzutage ist es eigentlich kein Problem für einen Jugendlichen, an Gott zu glauben, aber dennoch ein Leben zu leben, das mit der Religiosität eigentlich nicht zusammen hat.
Wäre es denn sinnvoll, Jugendliche wieder zu Pilgern zu machen?
Sinnvoll wäre es wahrscheinlich schon, aber ob es gelingt, das ist natürlich eine sehr schwere Frage, würde ich sagen. Also ja. Ich glaube nicht, dass das das Ziel ist unserer Arbeit. Vielmehr wollen wir, also die mit den Jugendlichen arbeiten, wollen wir ihnen helfen in dieser Postmodernität, weil wir können ja nicht zurück zur modernen Welt, wie sie vor 20, 50, 100 Jahren war. Dennoch, auch in dieser Welt, in der wir leben, in dieser postmodernen Welt, wo es so schwer ist, also eine solide religiöse Identität aufzubauen, dennoch wenigstens ihnen kleine Stücke darzulegen, damit sie vielleicht nicht im Ganzen, aber auch nur partiell diese Identität aufbauen können.
Was macht denn die Kirche in der Slowakei ganz speziell, um Jugendliche zu fördern?
Ja, wir als Salesianer, wir arbeiten sehr viele mit Jugendlichen, auch in offenen Jugendprojekten. Die Jugend haben immer Fragen und sie brauchen auch Leute, die ihnen helfen, auf diese Fragen zu antworten. Und das, was ich mache, ist vielmals das, dass ich Zeit habe, mit den Jugendlichen zusammen zu sein, mit ihnen zu reden und ihnen zu helfen, irgendwie dann die Welt zu erleben und dann auch verantwortlich in dieser Welt zu leben. Kommunikation ist sehr wichtig, natürlich. Auch eine neue Sprache wahrscheinlich für heute, weil diese Jugend redet eine neue Sprache.
Über die neue Sprache sprach ich jetzt mit Pater Dr. Tibor Reimer von der slowakischen Provinz der Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos. Er hat den 19. Internationalen Kongress Renovabis in Freising besucht. Ich danke Ihnen. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis beim 19. Internationalen Kongress Renovabis in Freising über die Zukunftschancen Jugendlicher in Ost- und Mitteleuropa haben sich die Anwesenden am zweiten Tag in Dialoggruppen austauschen können. Dabei ging es den 400 Teilnehmern um die Möglichkeit, ihre Erwartungen an Politik, Kirche und Gesellschaft zu formulieren, um jungen Menschen auch in Osteuropa Perspektive zu geben. Ich begrüße jetzt im Studio Dr. Barbara Tham von der Forschungsgruppe Jugend und Europa im Zentrum für angewandte Politikforschung der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie hat diesen Dialogtag verantwortet und für Renovabis mit einem Team durchgeführt. Ich begrüße Sie, Frau Dr. Tham. Welche Themen haben Sie konkret bearbeitet?
Das war eine ganze Vielzahl von Themen. Das ging von den Jugendlichen selber, von ihrer Partizipation, von ihrem Engagement aus, über Familie, über Gesellschaft, bis hin zu Kirche und Glaube, Freizeitgestaltung. Also es war ein ganzer Bereich an Lebenssituationen, die für Jugendliche wichtig sind, wo sie ihren Weg finden, wo sie sich verorten, aber auch wo die wesentlichen Herausforderungen in dem heutigen Leben auf sie zukommen.
Wie genau wurden diese Themenfelder innerhalb der Dialoggruppen besprochen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Man fing, glaube ich, sehr allgemein an. Das Besondere daran ist ja gewesen, dass die Teilnehmenden sehr viel große Erfahrungsschätze mit sich gebracht haben. Aus ihren Ländern, aus den Einrichtungen, in denen sie zusammenarbeiten, auch mit den unterschiedlichen Zielgruppen zusammen. Und die Dialogrunden starteten damit, dass überhaupt erstmal ein ganz lebendiger Austausch gemacht wurde, was ihre Erfahrungen sind, wie ihre Einschätzungen sind, wo sie Defizite sehen, aber wo sie auch Optionen sehen, Möglichkeiten, Potenzial. Und man sich praktisch erstmal so in großen Kreisen der Thematik genähert hat, den Erfahrungsschatz gehoben hat und den dann im Laufe des Tages dann immer mehr in den Fokus genommen hat.
Und welche Ergebnisse konnten Sie da erzielen?
Also die Ergebnisse, es gibt nicht das Ergebnis, weil es gibt eine relativ große Vielfalt. Und das war auch klar, wenn man Jugendliche und deren Situation verbessern will, muss man natürlich ganz genau hinschauen und auch die unterschiedlichen Voraussetzungen betrachten. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, zunächst mal Jugend selber als positiv zu sehen, als eine Ressource, als ein Potenzial, das Zukunft gestalten kann. Und es ist nur die Frage, wie man dieses Potenzial nutzen kann. Und da spielt eine ganz große Rolle dabei, in allen Diskussionsgruppen Jugendliche Räume zu geben. Räume, die sie aber selber gestalten können. Also nicht für die Räume Vorgaben, was dazu geschehen hat, sondern Räume, wo sich Jugendliche treffen können, aber wo sie ihre Ideen entwickeln können und auch umsetzen können. Dabei sollen sie aber auch nicht alleine bleiben, sondern wichtig war dann auch immer diese Begleitung, dass sie Ansprechpersonen haben, dass sie Türöffner haben, dass es Leute gibt, die sie auch unterstützen. Aber wie gesagt, die Aktivität geht von den Jugendlichen aus. Und dann kann natürlich Zukunft auch sehr kreativ gestaltet werden, denn Jugendzeit ist eben nun mal eine Zeit des Umbruchs, der Gestaltungsfähigkeit, auch das, wo neue Potenziale sich erschließen und auch neue Dinge entwickelt und ausprobiert werden.
Allgemein ist ja ohnehin beim Renovabis-Kongress das Themenfeld Partizipation und Teilhabe erörtert worden. Wie stehen Sie dazu?
Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Und das ist auch das, was, denke ich, jetzt mal tradierte Institutionen, ob das nun in der Kirche ist, ob das in der Gesellschaft ist, ob das in Vereinen oder Verbänden ist, aber was sie zukunftsfähig macht, wenn es ihnen gelingt, Jugendliche aktiv zu integrieren, sie wirklich partizipieren zu lassen, nicht nur Angebote für Jugendliche machen, sondern Angebote mit Jugendlichen. Wobei das natürlich auch immer ein Austausch ist, das heißt, Generationen müssen miteinander in den Dialog kommen. Der Dialog ist ganz wichtig. Unterschiedliche Sichtweisen müssen abgeklärt werden und geschaut werden, wie kann man das Neue mitgestalten und dann aber wirklich Jugendlichen eine aktive Rolle geben. Also nicht nur kurz mitreden lassen und dann entscheiden und gestalten wieder andere, sondern Jugendliche mitnehmen in den Gestaltungsprozess.
Muss man da möglicherweise auch ein bisschen abspecken in diesen Visionen, wenn es um Jugendliche speziell in Ost- und Mitteleuropa geht, weil die ja möglicherweise arbeitslos sind oder bitterarm sind? Muss man da möglicherweise diese Ideen etwas anders formulieren oder ist das so auch projizierbar?
Also man muss zuerst mal auch an den Visionen der Jugendlichen ansetzen und nicht von außen fremde Visionen heranbringen, sondern Jugendliche selber haben ja Erwartungen an ihr Leben. Aber wichtig ist, dass man diese Jugendlichen in ihrem Weg unterstützt, dass man ihnen verschiedene Wege aufzeigt, dass man ihnen Türen öffnet, dass man vor allen Dingen aber auch genau zuhört, was der Bedarf der Jugendlichen ist und überlegt, was man dann aus dem jeweiligen Kontext dazu beitragen kann, dass Jugendliche sich selbst finden können, ihren Weg gehen können, mit Sicherheit auch über Umwege, aber dass man ihnen Türen öffnet und nicht Türen verschließt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es ist natürlich auch klar, hier sind Rahmenbedingungen angesprochen im wirtschaftlichen Bereich, im Arbeitsmarkt und die natürlich schon auch von anderer Stelle her gestaltet werden müssen. Aber auch da gilt genau zu schauen, was sind eigentlich die Bedürfnisse von jungen Menschen, damit man nicht an ihnen vorbeiredet und Angebote entwickelt, die gar nicht diesen Bedürfnissen entsprechen.
Haben Ihre Ergebnisse eine Handlungsoption bewirkt, beispielsweise für die Kirche und damit auch für das Hilfswerk Renovabis?
Also ich glaube, dass sehr, sehr viele Anregungen gegeben wurden durch die unterschiedlichen Erfahrungen, die eingebracht wurden. Weil es bestehen ja nicht nur Fragen und die Überlegung, was kann man machen, sondern die Menschen stehen ja im Alltag in der Arbeit mit Jugendlichen. Und es gibt ganz unterschiedliche Ansätze, Projekte, die erfolgreich sind. Bei manchen Dingen gelingt es nicht. Und darüber war ein sehr intensiver Austausch. Und ich habe von Teilnehmenden gehört, die gesagt haben, sie nehmen ganz viele neue Ideen auch um, auch anders drauf zuzugehen, auf Jugendliche, sich mehr zu öffnen, eben Jugendliche aktiver mit einzubeziehen. Und es entstehen ja auch Kontakte und Kooperationen aus solchen Treffen heraus, die dann auch nochmal eine neue Kraft freisetzen und neue Möglichkeiten eröffnen.
Abschließende Frage. Renovabis fokussiert sich natürlich auch auf den bevorstehenden Weltjugendtag 2016 in Krakau. Was glauben Sie, welchen Einfluss hat denn dieser Weltjugendtag vielleicht bereits im Vorfeld für die europäische Jugendarbeit?
Ich denke, wichtig ist, dass auch die Stimme Jugendlicher auch in der Religion gehört wird. Und ich glaube, das ist eine prima Herausforderung für die Jugendlichen in Europa. Die werden da auch zusammenfinden und auch über ihre regionalen Grenzen hinaus neue Erfahrungen machen. Aber das wird natürlich auch Europa in der Welt verorten, sozusagen. Genau, wie geht man da miteinander um? Wie geht man mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen um, mit unterschiedlichen wirtschaftlichen, sozialen Voraussetzungen, aber findet trotzdem was Gemeinsames und in Übersetzung in, ich sage jetzt mal Jugendsprache, in Jugendanliegen, in dem, was Jugendlichen wichtig ist oder was sie vielleicht auch noch nicht verstehen, wo sie Brücken brauchen. Also ich glaube, das wäre eine super Herausforderung, wenn das gelingen würde. Und ich denke, dafür sind aber solche Jugendtage auch wirklich da und da ist auch die Jugend aktiv genug und engagiert, das auch wirklich zu nutzen. Da ist es dann vielleicht an den Älteren dabei, die Türen zu öffnen, Freiräume zu schaffen, ohne alle Formen vorzugeben. Und dann finden sich auch neue Formen.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Dr. Barbara Zahm von der Forschungsgruppe Jugend und Europa im Zentrum für angewandte Politikforschung der Ludwig-Maximilian-Universität München. Sie war dabei beim 19. Internationalen Kongress Renovabis über die Zukunft jugendlicher Menschen in Ost- und Mitteleuropa. Ich danke Ihnen, Frau Dr. Zahm.
Danke Ihnen auch.
Domradio weltweit zusammen mit Renovabis über die Zukunft von Jugendlichen in Osteuropa. Bevor wir gleich mit dem Renovabis-Trägerkreisvorsitzenden Erzbischof Dr. Heiner Koch sprechen werden, können Sie wie immer das Renovabis-Projekt des Monats bespenden. Wir stellen es Ihnen gleich vor. Am Mikrofon ist Bernd Knopp. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Renovabis hilft. Wir gehen heute mit dem Osteuropa-Hilfswerk nach Mazedonien. Ja, vor dessen Grenzen sammeln sich derzeit die Flüchtlinge. Simon Corbella von Renovabis weiß mehr über das Projekt. Ich grüße Sie, Herr Corbella.
Ja, grüß Gott, Herr Knopf. Es geht heute in Mazedonien darum, dass dieses kleine Land eben auf der Transitstrecke für die Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und anderen afrikanischen und asiatischen Ländern eben auf dem Weg nach Europa liegt. Die Zahl der Flüchtlinge ist dort in den letzten Jahren schon angestiegen, aber ganz besonders nochmal im Jahr 2015 jetzt ganz extrem angestiegen. Der Jesuitenflüchtlingsdienst vor Ort versucht jetzt in dieser Situation, sich eben für die Grundrechte der Flüchtlinge einzusetzen und ihre Situation vor Ort einfach zu verbessern. Momentan, so sagen die Projektkoordinatoren vor Ort, ist einfach Nahrung, Kleidung, medizinische Hilfe. Das sind die Dinge, die einfach gerade am dringendsten und am wichtigsten vor Ort sind. Es ändert sich aber von Tag zu Tag hören wir von den Verantwortlichen vor Ort, weil manchmal kommen große Gruppen an und dann wird wesentlich mehr benötigt als am Vortag. Also es ist eine unübersichtliche Situation oft. Im Moment unterstützt Renovabis den Flüchtlingsdienst dort, wo es am nötigsten ist, eben in den Grenzregionen. Es ist aber auch so, dass der Flüchtlingsdienst ein Asylzentrum in Skopje hat und da für ja, besondere Notfälle eben eine Art Schutzhaus eingerichtet hat, wo Flüchtlinge einfach für eine kurze Zeit, ja, verletzte Flüchtlinge oder hochschwangere Frauen oder Frauen, die eben gerade ihr Kind bekommen haben, für eine kurze Zeit erstmal unterkommen können und da bleiben können. Die Regierung und die örtlichen Behörden sind mit der Versorgung der Flüchtlinge einfach überfordert. Also das hören wir von verschiedenen Stellen, dass da einfach eine ziemliche Überforderung eingetreten ist. Die Transitroute über Südost- und Osteuropa ist für die Flüchtlinge generell oft mit großen Strapazen verbunden und manchmal auch lebensgefährlich. Sie kommen dort oft ausgehungert dann an der Grenze. Viele Menschen sind auch schon jahrelang auf der Flucht und oft von den Zuständen von Krieg oder Verfolgung traumatisiert. Viele der Flüchtlinge erzählen auch, dass sie an den Grenzen oft Probleme haben. Es ist nicht immer nur mit der Polizei, sondern ganz oft auch mit der Mafia oder anderen Kriminellen, die dann eben Geld verlangen oder Wertgegenstände verlangen und sonst mit Gewalt oder mit Kidnapping drohen. Es ist für uns so, dass wir die Arbeit des Jesuitenflüchtlingsdienstes als unendlich wertvoll für die Menschen, die da in Not sind, einschätzen und deshalb dieses Projekt sehr gerne unterstützen. Wir haben auf unserer Homepage dazu auch einige Geschichten und Schicksale von Flüchtlingen zusammengetragen und dort gibt es eben auch die Möglichkeit, dann für das Projekt zu spenden, wofür wir uns sehr bedanken würden.
Das heißt, dieses Projekt ist immer noch aktuell bespendbar, logisch.
Dieses Projekt ist bespendbar, ja.
dann danke ich Ihnen ganz herzlich dafür. Simon Corbella von Renovabis über ein Spendenprojekt für Flüchtlinge in Mazedonien. Ähnliche Projekte wie dieses können Sie natürlich auch tatkräftig unterstützen, nämlich mit Ihrer Spende. Klicken Sie auf www.renovabis.de. Dort erfahren Sie alles über die aktuellen Projekte und die Bankverbindung. Spenden Sie für ein Hilfsprojekt von Renovabis. Die Menschen werden es Ihnen danken. Ich danke Ihnen, Herr Corbella. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. 2 Stunden haben wir über die Lebenssituation von Jugendlichen in Mittel- und Osteuropa gesprochen. Das Schlusswort hat der Mann, der den Kongress mit seinen Worten eröffnete. Er ist noch der apostolische Administrator des Bistums Dresden-Meißen. Er ist ernannter Erzbischof von Berlin und er ist der Trägerkreisvorsitzende von Renovabis. Ich begrüße ihn im Studio, Erzbischof Dr. Heiner Koch. Guten Tag.
Guten Tag, einen lieben Gruß nach Köln.
Herr Erzbischof, wie wichtig waren Ihnen als Trägerkreisvorsitzender von Renovabis die Belange junger Menschen aus Osteuropa?
Die Jugendlichen sind die Zukunft dieses Landes. Wir erleben im Moment, wie prekär die Situation vieler Jugendlichen dort ist, durch die Schilderungen von jungen Erwachsenen, die am Kongress teilgenommen haben, wie auch Verantwortlicher, die mit Jugendlichen dort zusammenarbeiten, haben wir in diesen Tagen erfahren können, dass das eine manchmal schier aussichtslose Situation ist, was Bildung, was materielle Sicherung, was Zukunftsperspektiven betreffen. Und es sind natürlich Jugendliche, die dann oftmals zu uns kommen. Das Drama der Flucht manchmal, die Migration, ist natürlich ausgelöst durch die Ausweglosigkeit der Jugendlichen. Ich war erschrocken wahrzunehmen, wie hoch der Prozentsatz der Jugendlichen ist, bis zu 60% in einzelnen Ländern, die sagen, in 10 Jahren sind wir hier nicht mehr da. Wie soll ein Land da Zukunft gewinnen?
Sie haben ja bei Renovabis Bezug auch auf eine sehr alarmierende Jugendstudie genommen. Demnach sind die Jugendlichen in den osteuropäischen Ländern, ich sag mal, chronisch unzufrieden mit politischen, mit wirtschaftlichen, mit sozialen Zuständen. Was läuft da konkret falsch?
Das ist von außen natürlich schwer zu sagen, aber was vor allen Dingen falsch ist, dass man vieles an dieser Situation scheinbar nicht ändern kann oder es mächtige Kräfte gibt, die eine Änderung da verhindern wollen. Dass etwas analysiert wird als so geht es nicht weiter, das ist das eine. Die Frage, wie kann es geändert werden, ist das zweite und wer ändert es? Und wenn man dann merkt, dass also neben vielen vielleicht fachlicher guten, manchmal vielleicht auch fantasievollen Vorschlägen einfach immer an die Wand gefahren wird und sich nichts ändert, nicht zuletzt auch durch solche Fragen wie Machtstrukturen, Nicht-Teilnahme an demokratischen Prozessen bis hin zu Korruption, dann wirkt das natürlich lähmend und erschöpfend und dann gibt es nur noch einen Ausweg weg. Hier fiel einmal der Ausdruck, der in manchen osteuropäischen Ländern stellen sich Jugendliche nur noch die Frage Terminal 1 oder Terminal 2.
Mhm. Sie haben auch gesagt bei Renovabis, dass diese Zustände, also die Sie eben beschrieben haben und dann auch die Immigration der Jugendlichen tatsächlich eine Herausforderung natürlich für die Kirche ist. Was kann diese denn zusammen zum Beispiel mit Renovabis tun?
Unsere Hauptaufgabe ist es natürlich, die Kirche und mit ihr dann wieder die jungen Menschen in den Ländern zu fördern. In dem konkreten Fall müssen wir uns natürlich einmal um die materielle Sicherheit der Jugendlichen kümmern, soweit wir das können. Zweitens, wir müssen aber alles daran setzen, dass die Jugendlichen in die Lage gesetzt werden, vor allen Dingen durch eine gute Bildungsarbeit, erstens Verantwortung wahrzunehmen, zweitens sehr selbstbewusst dies zu tun, fachlich auch profiliert und drittens dann auch sich politisch einzumischen, damit das, was ihnen wichtig ist und was sie dort lernen und gelernt haben, wirklich auch umgesetzt wird. Ich halte es dann für wichtig, dass wir sie wirklich ermutigen, Geduld zu haben und durchzutragen, weil nach allen menschlichen Ermessen wird das nicht mit einem großen Knall zu einer großen Veränderung kommen. Aber wir brauchen dort junge Menschen, die hereinwachsen in dieses Land und die sagen, wir wissen, was wir wollen, wir haben Perspektiven, wie es gehen kann, jetzt setzen wir es auch durch.
Sie haben vor, lieber Erzbischof Koch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sich zusammen mit Renovabis stärker auch in die nationale Politik der mittel- und osteuropäischen Länder einzubringen. Wie können Sie das machen? Was können Sie da tun?
Ja, zunächst mal, natürlich wollen wir nicht, können nicht und eben gar nicht den Anspruch, die Verantwortung der einheimischen Politiker zu übernehmen. Wir haben auch nicht den Anspruch zu sagen, wir wissen, wie es geht, ihr müsst nur das machen, was wir euch raten. Also so hochmütig sind wir nicht. Aber es ist ganz wichtig, dass wir erstens den Menschen dort zeigen, wir beobachten euer Land sehr genau und wir sehen die Missstände und das lässt uns nicht kalt, wir sind in Europa verbunden. Zweitens, die zu stärken, auch die in der Politik Verantwortlichen, die gibt es natürlich, die an einer Änderung arbeiten. Drittens, die Jugend und die Gesellschaft zu befähigen, selbst verantwortlich Verantwortung zu übernehmen. Solch ein Kongress wie der jetzige ist dann auch ein sicherlicher Motivationsschub. Also Renovabis wird sicherlich ermutigend austauschen. Wir können gute Kontakte in den Westen und die anderen Länder Europas bilden. Wir können es gut als katholische Kirche tun, die international vernetzt ist und dadurch eine Solidarität aufbauen. Und wir können natürlich auch psychisch und religiös auch vom Glauben her ermutigen und wirklich immer wieder durch unsere Kontakte Kraft schenken.
Vom Glauben her, da haben Sie schon das Stichwort genannt, denn ein positiver Lichtblick für die Zukunft der Jugendlichen ist ja auch der Weltjugendtag in Krakau im kommenden Jahr. Und Sie selbst haben ja nun bekanntlich auch als Sekretär des Weltjugendtages von Köln 2005 reichlich Erfahrung mit jugendlichen Menschen. Was erhoffen Sie sich für die jungen Menschen ausgehend von dem Zusammentreffen mit Papst Franziskus?
Zunächst mal weiß ich aus eigener Erfahrung, wie dynamisierend solch ein Treffen mit Jugendlichen ist. Also wie viele auch bei uns damals in Deutschland gesagt haben, es muss ja nicht so weitergehen, wie es bisher gegangen ist. Das regt ja an, das gibt neue Ideen, Kreativität. Das gibt eine große Solidarität, das ermutigt zum Engagement solch ein Treffen. Das Zweite ist natürlich wirklich eine Stärkung des Glaubens, eines Glaubens, der eben nicht in sich zurückzieht in einen Schrebergarten, sondern der motivationsstark ist und sagt, jetzt prägen wir die Gesellschaft, der rausgeht, der Verantwortung wahrnimmt. Papst Franziskus ist ja nun wirklich ein Papst, der diese Verantwortung zunächst mal auf Lateinamerika, aber auf ganze Welt hinaus immer wieder formuliert. Ihr müsst euch reingeben, ihr müsst politische Verantwortung übernehmen, ihr müsst die Gesellschaft prägen. Das geschieht sozial, karitativ, das geschieht in all unseren Bemühungen um die Glaubensarmut, die es ja zudem gibt, aber natürlich auch im politischen Einsatz in diesen Ländern. Ich erwarte mir von daher schon, gerade in Krakau, wo vor wenigen Jahren ja noch eine totale Diktatur war, die dann durch Johannes Paul II. Nicht unmaßgeblich mit aufgeweicht und schließlich von der Bühne verdrängt wurde, dass gerade dieser Ort und die Geschichte dieses Ortes dann nochmal eine besondere Schubkraft der Motivation bringen.
Wenn ich Sie abschließend fragen darf, in wenigen Tagen leiten Sie ja das Erzbistum Berlin. Gibt es irgendwelche Aspekte, die jetzt, ich sag mal, speziell für junge Menschen im Osten behandelt wurden bei dem Kongress, die Sie vielleicht mit in die Bundeshauptstadt nehmen und dort vielleicht erörtern?
Ja, die Bundeshauptstadt ist ja nur ein Schmelztiegel verschiedenster Nationen. Das betrifft auch viele junge Katholikinnen und Katholiken aus der ganzen Welt. Ein Drittel der Mitglieder des Bistums Berlin haben nicht Deutsch als Muttersprache. Menschen, die hier studieren, die eine Zeit da sind, die länger da sind, die da bleiben. Wir werden sicherlich dort auch den Austausch und das Miteinander dort ganz stark fördern. Das ist wichtig. Aber das ist auch eine Bereicherung für uns. Es ist ja nicht so, dass wir denen was mit auf den Weg geben. Deren Erfahrung, auch deren Leidenserfahrung ist ja auch für unser Leben wichtig. Genauso gut wie deren Mut, und das habe ich in diesen Tagen auch erfahren, ihren Glauben zu bekennen und aus dem Glauben zu stehen, ja auch für unsere Katholiken, die wir und Christen, die wir in der Minderheit sind, immer wichtiger wird.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, dem Trägerkreisvorsitzenden von Renovabis, Erzbischof Dr. Heiner Koch. Bald ist er Erzbischof in Berlin. Wir wünschen zusammen den Jugendlichen in Mittel- und Osteuropa eine hoffentlich aussichtsreiche Zukunft in allen Belangen. Und das waren 2 Stunden Domradio weltweit zusammen mit Renovabis. Ich möchte Sie wie immer an dieser Stelle darauf hinweisen, wenn Sie für Menschen in Osteuropa spenden möchten, so können Sie dies bei Renovabis tun. Nähere Informationen finden Sie bei www.renovabis.de inklusive Bankverbindung und anderen wichtigen Daten. Die Menschen werden es Ihnen natürlich danken. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auch bei uns auf der Homepage unter www.domradio.de. Und damit auf Wiederhören. Am Mikrofon verabschiedet sich zusammen mit Erzbischof Dr. Heiner Koch, Bernd Knopp.